Meine Damen und Herren, ich sage zuerst noch was, also die Bücher, das, da hatte ich ja schon das letzte Mal was gesagt, neu hingelegt habe ich hier leider zu einem Wochenende von Freitagmittag bis Sonntagmittag über die Herausforderung durch den Tod. Das sind dann im Ganzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, also Seminareinheiten und ein Abendvortrag in eine schöne Umgebung. Ich habe noch welche, die noch wegkämen, also falls jemand sich dafür interessiert. Wir stehen weiter, ja immer noch bei der Hannah Arendt. Ich hatte damit angefangen und muss ja erstmal noch Dinge nachholen. Erstmal den Namen von meinem Vertrauensdozenten, der mir nicht eingefallen war. Das ist der Friedrich Georg Friedmann gewesen, der eben auch ein Büchlein über Hannah Arendt geschrieben hat, eine deutsche Jüdin im Zeitalter des Totalitarismus. Der eben Professor war an diesem Institut dafür die politische Philosophie und eben von dort her auch zur Uni gehört hat. Und die Schülerin und Freundin, mit der ich da schon diskutiert habe, das war die Jeanne Hersch. Das waren also die beiden Namen, die mir da nicht eingefallen waren. Das letzte Mal, die habe ich damit nachgeliefert. Wir hatten ja angefangen, es war vor allen Dingen um dieses Hauptwerk Vita Activa oder eben Human Condition von ihr und dann dieses letzte Werk, das eben nicht mehr abgeschlossen worden ist, sondern der erste Band hat geheißen Das Denken, der zweite Band hat geheißen Das Wollen, das hat sie abgeschlossen 5 Tage vor ihrem Tod und nur Notizen oder so waren zu dem vierten Band, wo es um das Urteil gegangen wäre in Auseinandersetzung und Gespräch mit der Kritik der Urteilskraft von Kant, hätte sie sich stärker darauf eingelassen. Das sind also die Dinge, auf die ich mich da vor allem beziehe und nicht so auf das eigentlich politische, wo sie sich wirklich fand und deswegen ja auch gesagt hat, zwischendurch mal, sie sei gar keine Philosophin, sondern eben eine Politikwissenschaftlerin. Wir haben gesprochen von diesem Verhältnis von der Polis zur Gesellschaft, über die Rolle der Arbeit haben wir geredet und von der Arbeit, die nach ihrer Auffassung Gebrauchsgegenstände herstellt und nicht für die Ewigkeit, von der unterscheidet sich dann das Kunstwerk. Und das hatten wir am Schluss noch kurz angesprochen. Das sind eben dann Werke und Gegenstände, die in keinerlei Verhältnis zu ihrem Wert stehen. Sonst ist also vom Wert die Rede auf der Ebene des Homo Faber und auch des Arbeiters. Ist die Ethik der Utilitarismus, der dorthin gehört und damit die Wertvorstellung. Wertvorstellung ist auch ein relativer Begriff immer. Wert kommt aus der Ökonomie und gehört eigentlich zur Tauschgerechtigkeit und besagt, dass etwas mehr oder weniger oder gleichwertig ist zu etwas anderem. Wert ist also niemals ein Absolutbegriff, sondern ein Vergleichbegriff. Deswegen hat ja dann Kant für die Würde der Person extra den Begriff Würde eingeführt. Man kann sagen, dass jeder Mensch auch einen Wert hat. Und zwar haben wir zweierlei Werte, da haben wir auch schon öfter davon gesprochen. Jeder Mensch hat zweierlei Wert. Der eine Wert ist sein Gebrauchswert, also das, was er kann, was er gelernt hat, wonach er dann bezahlt werden kann, nach welchem Tarif er dann seine Stelle hat und dergleichen. Das geht los von dem Gebrauchswert, von den materiellen Dingen, die wir haben, Frage eben Explantation oder so, reichen eben bis zur Zuverlässigkeit des Charakters oder dergleichen, also dieser Nutzen für jemand anderen. Das ist ein Begriff und den muss man natürlich scharf unterscheiden von der Würde. Es gibt Leute, die vermischen das und behaupten ja, alle Menschen seien gleich wert, gleich viel wert, das ist aber nicht wahr. Sondern es gibt eben Menschen, die mehr wert sind, die nützlicher sind, die brauchbarer sind als andere. Die Frage ist, ob ich mich mit meiner Brauchbarkeit definiere oder anders. Und dann gibt es, das ist ganz deutlich bei Thomas, gibt es den menschlichen Wert eines Menschen. Das ist das moralisch Gute. Er sagt, wer moralisch gut ist, ist gut als Mensch. Also er ist dann nicht gut als Prof oder als Anstreicher oder Taxifahrer oder Bäcker oder Modeschöpfer oder wie immer, sondern er ist gut als Mensch, simpliciter. Und da gibt es eben auch große Heilige und kleinere Heilige. Also auch da passt das Wort Wert hin, weil es etwas von Vergleichbarkeit hier gibt. Und dann gibt es die Bestimmung des Unvergleichlichen und das nennt dann Kantwürde. Manche haben gesagt, das sei ein zu hoch gestecktes Wort, aber was soll man stattdessen sonst sagen? Würde heißt eben, sagt Kant so, das ist ein unendlicher Wert, was eigentlich ein Paradox ist oder ein Oxymoron, weil eben Wert eben nicht unendlich ist, sondern immer vergleichbar mit anderen. Und da sagt er dann Würde. Jeder Mensch hat Würde, unabhängig von dem, was er leistet oder was er angestellt hat oder wie auch immer. Die Würde ist unverlierbar, obwohl ja der Artikel 1 da im Grundgesetz bei uns sagt, dass die Würde unantastbar ist. Und da das in einem Rechtstext steht, heißt das natürlich, dass sie angetastet werden kann. Aber in gewisser Weise kann sie es doch nicht. Denn so sehr jemand auch herabgewürdigt worden sein mag durch andere oder wie weit er selber sich würdelos benommen hat, als Kinderschänder oder so etwas, die Würde ist unverlierbar. Und die heißt dann Würde, jemand, dem Achtung gebührt. Kant definiert das dann genau auch aus und sagt, diese Achtung zeigt sich darin, dass sich eine Person niemals bloß zum Mittel machen darf. Wichtig ist das bloß, ein bisschen nehmen wir alle einander für Mittel, ich bin eben für Sie auch ein Stück ein Lehrmittel oder so. Es geht nur darin nicht auf, denn bei einem Mittel bedankt man sich nicht. Das Waschmittel erfüllt seinen Sinn dadurch, dass es wäscht und es ist dann einfach weg. Und das Lebensmittel wird aufgegessen und damit hat sich's. Also, dass der Mensch niemals bloß zum Mittel gemacht werden darf. Und das ist dann die eigentliche Zerstörung. Und diese Dimension, wo das jetzt hineingehört, das meldet sich dann eigentlich eben, wird sichtbar in gewisser Weise im Kunstwerk auch. Das sind also die weltlichsten aller Dinge und sie sind zugleich am beständigsten, sagt sie, wären selbst in dem sterbliche Menschen eine nicht sterbliche Heimat finden, schreibt sie. So entstehen also Kunstwerke. Rilke sagt das in diesem Sonett, das hatte ich ja angesprochen, aus unbeschreiblicher Verwandlung stammen eben solche Dinge, wo das möglich ist und geschieht. Und von dort her war dann der nächste Schritt, den hatten wir nur begonnen, dass sie jetzt davon spricht, vom Denken und der Menschlichkeit. Und da macht sie jetzt einen ganz merkwürdigen Unterschied. Sie unterscheidet ganz scharf zwischen Denken und Erkennen. Und das hat sie aus Heideggers Schule heraus. Heidegger, der sagt, die Wissenschaft denkt nicht, sondern das, was er macht, ist Denken. Die Wissenschaften, die forschen und erkennen, das Denken, dem geht es nicht um Ergebnisse. Es handelt sich also nicht um ein Herstellen und ein Handeln, das in die Richtung der Poesis gehört, des Machens, sodass am Ende dann ein Resultat herauskommt, sondern das Wort, was Heidegger ja benutzt für das Denken, sind die Holzwege im Wald. Also man läuft so rum und versucht so Holzwege, weil da die Holzknüppel so liegen, aber Holzwege auch in dem Sinn, dass sie irgendwo dann enden. Die führen nicht irgendwo hin, sondern so weit, wie man es eben ausgelegt hat. Und hier kommt es darauf an, einfach zu denken und die beiden Dinge hält sie eben sehr scharf auseinander. In der Wissenschaft wird erkannt, Denken hat weder Ziel noch Zweck. Und so wie der deutsche Idealismus zwischen Verstand und Vernunft unterscheidet, so zieht dann Hannah Arendt so diese Analogie und sagt, so ist also das, was der deutsche Idealismus Vernunft genannt hat, das nennt eben der Heidegger Denken. Und das, was der deutsche Idealismus Verstand genannt hat, die Ratio, das ist diese interessante Umdrehung, die man wissen muss. Ganz früher im Mittelalter hat man gesprochen von Intellektus, griechisch war das Nous, der männlich natürlich, der eigentliche Weise, der, muss man sagen, im Deutschen heißt es die Kraft oder das Vermögen, mit dem die Wahrheit unmittelbar erkannt wird. Das ist Nous und dann gab es die Ratio, weiblich, das ist die rechnende und schlussfolgernde Vernunft. Und dann kehrt sich dass im Weg von dem, in einem Prozess, der im Ganzen so fast ein Jahrhundert gelaufen ist und dann sich abgeschlossen hat mit Kant, der das ausdrücklich rumdreht und sagt, das Erste ist nicht mehr jetzt der Geist, der Intellektus, sondern das Erste ist die Vernunft als das Vermögen der Prinzipien und der Einsicht. Und das Vermögen, mit dem man schlussfolgert, was früher eben Ratio hieß, heißt jetzt Verstand. Haben also einfach die Begriffe rumgedreht. Man muss also wissen, was man liest. Das Ganze wird dann nochmal schwieriger. Mit den Texten der Päpste zum Beispiel, die bleiben einfach dabei und schreiben Ratio. Und da muss man gucken, was meinen die damit. Die einen sagen, das ist dann vorkantisch. Ich würde eher sagen, das ist außerkantisch. Die müssen sich ja nicht danach richten. Die sagen einfach Vernunft und meinen damit mal die Vernunft und mal den Verstand. Das muss man im Einzelnen gucken. Fides et ratio, hat Johannes Paul II. Seine große Enzyklika über das Verhältnis eben von Philosophie und Glaube genannt, dass man da schauen muss. Auch Franziskus spricht auch einfach von Ratio, also auch Benedikt spricht einfach von Ratio und da muss man gucken, was meint er damit und hält er sich nicht an diese Unterscheidung. Das muss man einfach wissen, sonst liest man die Texte falsch und manche Kritiken von Kollegen, die sind deswegen einfach schon verfehlt, weil die das nicht mit berücksichtigt haben beim Gucken. Deswegen sage ich das nur noch mal so in Klammern. Und sie nimmt das also an und sagt, ich habe also diese Form. Und jetzt kommt der Satz, den ich eben so merkwürdig finde. Die Vernunft ist nicht auf der Suche nach Wahrheit, sondern nach Sinn. Und Wahrheit und Sinn sind nicht dasselbe. Das ist einfach ihre Sicht der Dinge. Und wenn man da näher hinguckt, vor allen Dingen in ihrem Buch über das Denken, wo es dann näher ausführt, dann zeigt sich eben, dass sie dieses Bild der Erkenntnis der Wissenschaft vorbehält, der Einzelwissenschaft. Und dann nochmal in erster Linie also den Naturwissenschaften und der Mathematik, also der Formalwissenschaft Mathematik. Und damit hängt dann zusammen, das hat ihr Lehrer und Doktorvater Jaspers sowohl in seinen drei Bänden über die Philosophie aus den 30er Jahren, wie nochmal in dem großen, dicken Buch über die Wahrheit, das nach dem Zweiten Weltkrieg erst erschienen ist, dass er dort davon spricht, dass die Wahrheit zwingt. Merkwürdigerweise macht er das. Er selber hat es dann schon aufgebrochen, das will ich gleich noch sagen, aber Hannah Arendt hat das beibehalten, dass sie sagt, Wahrheit ist etwas, was zwingt und nötigt. 2 mal 2 ist eben 4 und da kann man sich gar nicht gegen sträuben, da ist nichts zu wollen. Und da ist auch nichts dran zu denken. Im Heideggerschen Sinn, also da hat man nichts zu suchen in dem Sinn. Denn da ist keine Sinnfrage bei 2 mal 2 ist 4. Deswegen unterscheidet sie das so scharf, was ich ganz unglücklich finde. Da müssen wir jetzt ein bisschen drauf eingehen. Hier komme ich nicht drum herum, sie wirklich zu kritisieren. Ich finde das schon eigentümlich. Also das wird ja nur verständlich, wenn eben Wahrheit hier heißt, die unweigerliche Sicht zeigen der Wirklichkeit. Dass das einfach hier stehen bleibt. Ich würde das lieber Richtigkeit nennen. Und einen Unterschied machen zwischen Richtigkeit und Wahrheit. Und darauf hinweisen, dass eine ganze Summe von richtigen Aussagen nicht zur Wahrheit führen muss. Man sagt ja also, Wahrheit ist erstmal die Eigenschaft von Sätzen, von Behauptungen. Ich glaube, das ist so der nächste Zugang, den die Leute heute nehmen. Oder hätte da jemand Einspruch dagegen? Also waren denn nicht also Urteile, Aussagen, die zutreffen? Ja?
Ja, also normal, so in der öffentlichen Gesellschaft, in der Öffentlichkeit wird in irdischer Begrifflichkeit gedacht und nicht die Wahrheit gehört das Wort Gottes.
Ja, ja, das ist dann schon die Frage, was wahr ist. Hier fragen wir ja erstmal, was überhaupt Wahrheit bedeutet. Und da meine ich, dass Wahrheit in einem ersten Schritt für die Leute heißt, Wahrheit ist die Eigenschaft von Sätzen und Urteilen, die zutreffend sind. Das Mittelalter hätte das nicht so gesagt. Die Mittelalter, das rechnet das Wort wahr zu den sogenannten Transzendentalien, die Antike und das Mittelalter, und sagen, alle Dinge sind wahr. Und die meinen damit erkennbar, weil erkannt. Nämlich von Gott erkannt und deswegen auch für uns erkennbar. Während es heute ja Leute gibt, die sagen, die Welt ist gar nicht erkennbar, sie ist, Sartre würde sagen, absurd in sich, die ist dunkel, sie ist chaotisch, sie ist widersprüchlich. Die Alten hätten gesagt, also die Wahr ist nicht erstmal die Eigenschaft von Sätzen, sondern Wahr ist erstmal die Eigenschaft der Dinge. Und die sind deswegen wahr, weil sie erkannt sind vom Schöpfer und weil sie für uns erkennbar sind. Das ist die Bestimmung. Und die sagen dann, je mehr Wirklichkeit, je reicher eine Wirklichkeit ist, desto erkennbarer ist sie auch. Also am erkennbarsten ist Gott. Dass wir das nicht tun, das liegt daran, dass wir eben dem nicht gewachsen sind. Das Bild, was dafür seit Jahrhunderten benutzt wird, ist, dass Gott nicht Finsternis ist, sondern dass er zu hell ist. Und das Bild, was immer benutzt wird, ist, wenn man in die Sonne guckt, wird es einem schwarz vor Augen. Nicht? Also das ist nicht so, weil das da so dunkel wäre, sondern es ist eben so überhell, dass das unsere Augen zerstört. Deswegen heißt es im Alten Testament immer, Gott sehen heißt sterben. Und ich finde das immer bewegend, dass die Leute das dauernd sagen und dann rufen sie aber immer aus, Herr, zeige uns dein Angesicht und wir sind heil. Also das geht wirklich um so eine Dimension noch weiter immer, die da nochmal drin steckt. Beide Sätze werden da zusammengehalten, die dahin gehören. Nicht? Das muss man einfach so sehen, dass das da auftaucht. Und jetzt behaupte ich, dass nicht jeder Satz, der zutrifft, wahr ist. Zum Beispiel, wenn ich sage, der Mensch ist eine instabile Fett-Eiweiß-Verbindung. Ich behaupte, dieser Satz trifft zu, aber er ist kein wahrer Satz. Denn wahr ist nicht bloß ein Satz, der zutrifft, sondern wahr ist ein Satz, der das, wovon er redet, auch auf angemessene Weise wiedergibt. Und zu sagen, der Mensch ist eine instabile Fett-Eiweiß-Verbindung, kann man nicht sagen, das stimmt nicht. Aber man kann sagen, das ist nicht wahr, das ist bloß richtig. Oder wenn gesagt wird, der Mensch ist ein schmalnasiger Primat oder sowas, nicht? Oder der Mensch ist ein Untier. Oder so etwas. Alles Ausdrücke von Kollegen. Buchtitel heute aus der Gegenwart. Dass man das also so formulieren kann, dass die sind alle nicht wahr. Obwohl sie nicht einfach also unzutreffend sind, aber sie ergreifen nur irgendwie so einen Punkt daran. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Man kann sogar mit Sätzen, die tatsächlich nicht, denen man nicht widersprechen kann, eben den anderen fertig machen. Mein Beispiel war immer, dass jemand eben zum Beispiel im November über einen Politiker oder über sonst irgendwen sagt, der hat im laufenden Jahr seine Frau noch nicht geprügelt. Der kann dagegen nicht prozessieren und sagen, doch habe ich, nicht? Also, was soll er machen? Das ist ein Satz, den man nicht angreifen kann, weil er zutrifft, aber er hat eine Insinuation, wie wir sagen, eine Unterstellung. Aber gegen die kann man nichts machen. Sowas nennt man im Deutschen Halbwahrheit. Und Halbwahrheit ist nicht eine halbe Wahrheit, sondern eine ganze Unverschämtheit. Aber man kann nichts machen. Nicht? Das muss man einfach sehen bei solchen Sätzen. Das gibt es auch noch mal. Und dann haben wir aber auch im Deutschen die Redeweise, jemand ist ein rechter Mensch, ein wahrer Freund. Jesus sagt das über den Philippus da, nicht? Oder wie heißt er da noch, wo er sagt, das ist ein wahrer Israelit. Nathanael, so heißt er, glaube ich, auch, ne? Wo er den trifft. Also da wird jetzt nicht mehr ein Satz, der über die Wirklichkeit redet, und hier wird gesagt, die Wirklichkeit entspricht eigentlich der Idee, die dahinter steckt. Wahres Gold zum Beispiel, nicht? Kein Talmi, oder wo das auch nochmal auftaucht. Also hier hat sich es dann umgedreht. Hier wird nicht mehr eine Aussage über die Wirklichkeit gemacht, sondern von der Wirklichkeit wird gesagt, sie ist so wie, ja, nicht wie meine Meinung ist und deine Meinung, sondern wie die Wahrheit ist. Dafür sagt die Bibel dann immer vor dem Herrn. Wie das wirklich war, so heißt es dann, Nimrod war ein großer Jäger vor dem Herrn. Damit ist ein objektiver Maßstab gegeben, denn der kann ja vielleicht, wächst der unter Leuten auf, die allesamt nicht wissen, wie man richtig schießt, nicht? Und der trifft halt einmal im Jahr, dann ist der für die Leute ein großer Jäger, aber nicht vor dem Herrn. Nicht? Das ist also ein Versuch zu sagen, wie es eigentlich ist dann, dass das nochmal hingehört. Heute sagt man dann, you from nowhere oder so, nicht? Dass das nicht von einer bestimmten Perspektive kommt, sondern dass das aus dem Ganzen so formuliert wird, dass das da auftaucht. Alles das steckt da mit drin. Sie macht das aber nicht so, sondern bleibt erstmal dabei und sagt so und sagt dann, eigentlich gibt es nach Leibniz zwei Arten von Wahrheiten, Vernunftwahrheiten und Tatsachenwahrheiten. Vernunftwahrheiten sind notwendige Wahrheiten, das Gegenteil ist unmöglich. Tatsachenwahrheiten können anders sein, aber sie sind eben nicht anders. Und jetzt behauptet sie, das Höchste von beiden sind überhaupt nur Tatsachen, Wahrheiten. Und will das andere nicht gelten lassen. Und das finde ich tatsächlich etwas ungenügend bei ihrem Meinung. Man müsste da widersprechen. Und das geht ziemlich weit, dieser Gedanke. Also der erste Gedanke war, der hier drin steckt, die Wahrheit zwingt. Denn ich behaupte, die Wahrheit macht frei. Sie zwingt nicht.
Aber sie kann vielleicht so etwas zwingen, was dann frei macht.
Das glaube ich, geht nicht.
Naja, wenn jemand jetzt dadurch eine Vorgabe hat für sein
Leben, ja.
Ja. Und der verwirklicht das dann.
Ja, ja, aber ob das, ja, aber nee, wenn er sich gezwungenermaßen verwirklicht, dann geht es nicht. Also, es hat einen Moment an Zwingen dabei, da will ich nicht widersprechen. Mit Sartre gesagt, Sartre sagt, ich bin verdammt frei zu sein. Oder negativ formuliert, wie es auch schreibt, ich bin nicht frei, nicht frei zu sein. Denn ungefragt bin ich als freies Wesen in der Welt und muss mich mit, sowohl damit auseinandersetzen, dass ich überhaupt da bin, da bin ich vorher nicht gefragt worden. Dann bin ich nicht gefragt worden, dass ich als Freiheitswesen geboren werde, statt zum Beispiel als Tier. Nicht im klassischen jüdischen Morgengebet beten, dass also die Leute schrittweise erstmal, dass sie überhaupt da sind und dass sie dann als Menschen da sind. Und dann beten die Männer nochmal eigens in Dank, dass sie Männer sind und keine Frauen. Die Frauen beten einfach und sagen, nach deinem Geheiß bin ich da oder so. Die Männer bedanken sich extra dafür, dass sie keine Frauen sind, weil das Leben als Frau schwieriger ist als das der Männer, meinen die Juden. Und da ist ja wohl was dran. Also jedenfalls ist das also so ein Unterschied, wo das da auftaucht. Und da gehört der Dank eigens hin, dass man nicht als Tier geschaffen worden ist, sondern als Mensch. Mit dieser Chance, also mit der Wahrheit zu tun zu haben und mit Gott zu tun zu haben. Dass das da schon hineingehört. Also sie sagt aber, die Wahrheit zwingt, weil sie sich nur orientiert an der mathematischen Wahrheit. Da gibt es tatsächlich, da ist kein Bereich, da kann, auch wenn man gern wollte, man kann nicht im Ernst wirklich sagen wollen, 2 mal 2 ist 5. Sondern da weiß man, es geht nur 4. Und alles andere nicht. Und deswegen hat das auch nichts mit Sinn zu tun oder mit Freiheit. Denn das ist eben einfach so. Was soll's? Und dafür leider hebt sie das Wort Wahrheit auf. Und das ist ein neuzeitlich eingeschränkter Wahrheitsbegriff, der eben nur gilt für die Richtigkeit von solchen Tatsachenbehauptungen. Und wenn man das im Ganzen sagt, wenn ich meine, die Wahrheit macht frei, so wird das ja gesagt im Johannesevangelium, die Wahrheit macht frei, indem sie mich nämlich unter einen Ruf stellt, die sagt, du sollst. Und das hat Kant eben deutlich herausgearbeitet. Er sagt, das Sollen, wo es Sollen gibt, gibt es Freiheit. So argumentiert er. Kant sagt, ich kann die Freiheit nicht beweisen. Wäre auch komisch, wenn ich die zwingend beweisen könnte, ausgerechnet Freiheit. Ne? Zweitens, ich kann sie noch nicht mal erfahren, sondern ich erfahre Dinge, wenn ich die verstehen will, dann muss ich den Aussagesatz bilden, ich bin frei. Und das erfährt man, wenn man ein Sollen erfährt. Wenn mir ein Sollen begegnet, du sollst, dann weiß ich im selben Moment, ich kann anders. Deswegen finde ich es gut, dass wir im Deutschen so einen scharfen und deutlichen Unterschied machen können zwischen Sollen und Müssen. Tun wir in der Umgangssprache nicht. Da sagt die Mutter, du musst anständig sein. Muss überhaupt nicht, kann doch unanständig sein. Man soll es nur nicht. Man darf es nicht.
Und was ist dann mit dem inneren Wissen? Ich meine, das kann sehr unwillkürlich, dass das Muss in uns auch wirken kann, weil ich vielleicht es nicht hinkriege. Und dadurch brauche ich ein bestimmtes muss auch mir selbst gegenüber.
Ja, aber
Das gehört jetzt zur Selbstüberwindung auch dazu. Ich meine, Selbsttranszendenz.
Ja, ich muss erst mal rückfragen, was Sie jetzt unter müssen meinen.
Ah, ja.
Und da behaupte ich, dass eben tatsächlich, also wir im Umgangssprache mit müssen sehr oft meinen, ein striktes sollen. Und das möchte ich aber gern bitte heute nicht, sondern dass wir deutlich sagen, sollen heißt nicht anders dürfen, müssen heißt nicht anders können. Müssen heißt nicht anders können. Ich bin genötigt, gezwungen, festgelegt. Schärfstes Beispiel, sterben. Die Frage ist, wann und wie, aber dass das unweigerlich. Oder
ist dann mit hier stehe ich und ich komme.
Das ist eben genau klar. Das gehört alles zu diesen unsauberen, sage ich jetzt mal hier, Begriffen, wo der eigentlich sagen müsste, ich kann anders, aber für mich kommt es nicht in Frage oder so ähnlich. Deswegen haben wir das eben in der Umgangssprache auch so, rutscht das so ineinander. Umso dringender fände ich es, wenn wir es wirklich deutlich unterscheiden. Im Lateinischen kann man es gar nicht unterscheiden. Debere ist debere. Und das gilt sowohl für das Moralische wie für das Physische. Da ist nichts zu wollen. Im Französischen genauso. Info, das steckt also beides drin.
Das kann ich ja jetzt dann nicht hinausschieben in meinen Denkvorgang. Da habe ich ja gewusst, da habe ich ja die Möglichkeit, dass ich das verlagere.
Ja.
Aber jetzt zum Beispiel beim Gebären.
Ja, ja, nee, es steht an. Eben, und dann liegt eben ein wirklich Müssen vor. Nicht anders können heißt eben müssen, aber nur das. Während natürlich der Luther anders gekonnt hätte. Der sagt nur, für mich kommt es nicht in Frage. Nicht physisch nicht möglich, sondern ich habe mich so entschieden. Und deswegen bitte ich hier, diesen scharfen Unterschied zu machen. Und ich behaupte mit Kant, Kant sagt, ein freier Wille und ein Wille unter dem Sittengesetz ist einerlei. Andersrum ausgedrückt, ich bin nur frei, wo ich soll. Und das gefällt dem Zeitgenossen heute überhaupt nicht, wenn man das sagt. Aber meine Begründung ist folgende. Für alles, was ich tue, zum Beispiel auch reden jetzt oder was anderes machen oder so, brauche ich ja einen Grund, einen Beweggrund. Heißt lateinisch Motiv, von movere bewegen. Also ich brauche irgendeinen Anstoß. Dieser Anstoß, von dem gibt es aber nur zwei Grundarten. Der eine Anstoß ist ein Bedürfnis, eine Angst, eine Gier, also ein Müssen, ein Nicht-Anders-Können, atmen zum Beispiel. Essen gehört nicht dazu. Leute mit einem starken Willen können sich zu Tode hungern. Aber atmen geht nicht. Den kann man anhalten oder so, kurz, aber man kann nicht Atemstreik machen. Nicht? Also das ist ein wirkliches Nicht-Anders-Können. Und auf der anderen Seite, für einen moralischen Menschen kommen auch viele Dinge nicht in Frage. Sodass der dann sagen kann, hier stehe ich und kann nicht anders, aber er könnte physisch anders. Sodass, und nur, wenn ich also jetzt gefragt werde, warum sagst du, was du sagst, oder warum tust du, was du tust, liefere ich Gründe. Dann sagt der andere, warum sind diese Gründe für dich Gründe? Liefere ich wieder Gründe. Und irgendwann komme ich an den Punkt an, wo mir nur zwei Antworten bleiben. Sage ich, entweder ich glaube, ich darf nicht anders, oder ich sage, ich kann nicht anders. Deswegen gibt es Freiheit im eigentlichen Sinn nur, wo man soll. So schildert das auch Kant. Also wer dem Sollen nicht folgt, fällt in ein Müssen hinein. Frei bin ich nur, wenn ich tue, was ich soll. Sobald ich das nicht will, werde ich von einem Motiv geschoben oder gezogen. Eine Angst, ein Bedürfnis, eine Begierde, was auch immer. Ich werde zum Objekt. Also deswegen bin ich nur frei, wo ich einem Sollen folge. Aber das hören die Leute nicht gern. Ich meine aber, es stimmt. Also das ist der...
In gewissem Sinne ist das ja die Notwendigkeit in der Wahrheit des Denkens, von der sie spricht. Wenn man es nämlich aus dem Negativen kommen sieht, also diese ganzen rekursiven Geschichten, dass man wirklich sagen kann, in dem Moment, wo man sagt, ich habe keine Freiheit, muss ich mir schon widersprechen und es
so
zwingt
es.
Mich sozusagen aus dieser negativen oder falschen Haltung heraus.
So ist es. Insofern, ja. Und sie bleibt eben leider bei dieser neuzeitlichen falschen Sicht, dass er sagt, Wahrheit ist das, was in dieser Weise zwingt und behauptet von dort her, die Tatsachen, Wahrheiten sind eben das Höchste, was es gibt, denn die Vernunftwahrheiten sind analytisch, das bringt nichts, während ich eher entgegenhalten würde, dass Jaspers schon in seinem Buch da über die Philosophie schreibt, dass die Wahrheit mehr ist als, jetzt kommt ein schönes Zitat, als das Wasser des Richtigen. Das ist zwingend, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Und bei ihr selber habe ich gefunden, dass sie zum Beispiel in ihrem Buch über Wahrheit und Lüge in der Politik davon schreibt, dass sie den Sokrates zitiert mit dem Satz, es ist besser Unrecht zu leiden als Unrecht zu tun. Weil Unrecht tun mich zerstört, mein Selbst, meine Seele zerstört, nicht aber Unrecht leiden. Und wo ich dann sage, ja, soll sie das denn wirklich zwingend eingesehen haben? Das kann gar nicht sein, sondern hier hat sie doch wirklich in Freiheit zugestimmt. Also ich finde, sie widerspricht sich da selber. Und jetzt kommt der eigentliche nächste Schritt, weswegen ich das Ganze überhaupt angesprochen habe. Sie schreibt nämlich ausdrücklich, dass der kantische kategorische Imperativ, dass der zwingend ist, dass er unmenschlich ist und erbarmungslos. Und das habe ich eben schon in einem Streit mit der Jeanne Hersch da erlebt, dass wir da einfach nicht mehr reden konnten, weil sie einfach dabei blieb, das so zu sagen. Also sogar mit einem Durchaus. Also der kantische kategorische Imperativ ist etwas durchaus Unmenschliches und Unbarmherziges. Ich habe schon der Jeanne Hersch gesagt, was soll ich Ihnen jetzt als ein christlicher Deutscher oder ein deutscher Christ sagen, als Jüdin nach Auschwitz? Ist denn der kategorische Imperativ unmenschlich oder wird man nicht dadurch unmenschlich, wenn man den nicht anerkennt? War aber nicht möglich. Weil sie sagt, das ist ja zwingend und das geht nicht. Und dann schreibt sie ausführlich, der Kant, der uns ja ganz unerbittlich gezeigt hat, unsere Grenzen, dass wir endliche Wesen sind, wenn wir die theoretische Vernunft angucken, der wollte wenigstens im Ethischen so unfehlbar wie Gott sein. So behauptet sie dann einfach. Das steckt nämlich dahinter, dass sie eben eigentlich ein Ressentiment gegen Gott hat und gegen die jüdisch-christliche Tradition, weil sie nennt nämlich das, was man bei der Wahrheit tun muss, ausdrücklich Gehorsam. Was sie nicht will, ist Gehorsam. Sie unterscheidet also Autorität, Macht, Gewalt und sagt, die Leute sagen normalerweise, zur Macht gehört Gehorsam. Sagt sie, nein, eben nicht. Gehorsam ist für sie was Zwingendes. Gehorsam nennt sie, wenn jemand mir eine Pistole auf die Brust hält und sagt, Geld oder Leben und ich gebe mein Portemonnaie her. Das nennt sie Gehorsam.
Ich denke, dass da ihre jüdische Herkunft, nämlich die Gesetzesreligion, die sie als zwingend erfahren,
ja.
Ganz tiefe Schichten, ja.
Also ich
sage, wenn man jetzt die Beschneidung nimmt, das war jetzt gerade in der Diskussion, Gott sagt, du hast was zu geben, ja, es war zwingend,
ja.
Und es wurde zwingend ausgeführt, also es war praktisch keine Freiheit.
Ja.
Ja. Gut, die Frauen hatten da den Vorteil, dass sie da außen vor waren,
ja.
aber das ist schon die Gesetzesreligion.
Also ich meine schon, dass das eine Rolle spielt. Ja, ja.
Und der Kant ist für mich ein neuer Moses.
Ja, ja.
Für mich ist er ein neuer Moses.
Ja, ja.
Also ich kenne ihn wenig, aber
ja, ja.
Das sind mir sofort immer entgegen.
Ja, ja. Nur ich würde eben dagegen halten, das ist eben tatsächlich kein Zwang, sondern es haben auch immer wieder, bis heute, auch immer wieder auch Juden die Beschneidung verweigert.
Ja, ja.
Also da sieht man, die können anders. Und deswegen bin ich nicht dabei zu sagen, dass sie hier müssen. Aber ich stimme Ihnen zu, dass das psychisch sicher also eine ganz wichtige Rolle ist und damit mitspielt. Also sie will einfach nicht gehorchen. Weil sie sagt, gehorchen heißt eben ohne allen Sinn und so, der setzt mir die Pistole auf die Brust und dann gehorche ich eben. Das nennt sie gehorchen. Und deswegen will sie, sie hat ein Buch geschrieben, das heißt, im Original heißt es nur On Violence, im Deutschen heißt es Macht und Gewalt. Wo sie das nochmal ausführlich jetzt darstellt und behandelt. und sagt eben genau so, also Gewalt ist dieses Unmenschliche und Zerstörerische. Und da gehört für sie Gehorchen hin. Also Gehorchen, sie bringt extra dieses Bild, Messer an der Kehle oder Pistole auf der Brust. Und wenn ich darauf dann eingehe, das nennt sie Gehorchen. Und deswegen will sie nichts von Gehorchen hören hinsichtlich der Gesetze. Denn sie sagt, das kommt natürlich davon her, dass man da redet von göttlichen Gesetzen. Und dann nimmt man noch die weltlichen Gesetze und gibt denen nochmal den göttlichen Glanz mit und sagt, das ist Gottes Gnadentum und alles. Und das will sie auf gar keinen Fall. Und deswegen ist sie hier gegen jede Form von Nötigung, um es so auszudrücken, und erklärt deswegen zu dem kategorischen Imperativ, dass der Unmensch ist. Ich habe mit der Jeanne Hersch versucht, ihr klarzumachen, dass man unterscheiden muss zwischen dem prinzipiellen kategorischen Imperativ und den konkreten Anwendungen. Rana würde das erste transzendental nennen mit dem Prinzip und würde das andere kategorial nennen, von Kategorien auf den Kopf zu sagen. Und hier ist tatsächlich ein Punkt, wo der Kant dann unmenschlich wird, Kant und Fichte. Beide sind nämlich, haben die Position, dass sie keinen Unterschied machen zwischen Falschaussage und Lüge. Während die katholische Moral diesen Unterschied macht, es gibt Falschaussagen, die keine Lüge sind. Sondern zum Beispiel, wenn der Gestapo-Beamte mich fragt, ob ich einen Juden versteckt habe, dann kann ich ohne jede Ding sagen, nein, und das ist keine Lüge, katholisch betrachtet. Während das auf evangelisch, strikt evangelisch nicht gesagt werden darf, sondern muss man sagen, es ist eine Lüge und Gott verzeiht sie hoffentlich. So wie der Bonhoeffer gesagt hat, das Attentat auf Hitler, das war eine Sünde gegen das fünfte Gebot. Und Gott verzeiht es. Ist er zuversichtlich. Während ich sage, so könnte ich nicht leben, mit zwei verbotenen Sachen, das ist die ganze Moral zerrüttet, sagt er, nein, er muss das so denken. Ich sage, nein, wenn Gott das von mir fordert, dann ist es eben kein Mord und keine Sünde gegen das fünfte Gebot. Denn das fünfte Gebot heißt genau genommen lo tirzach, das heißt, du darfst nicht eigenmächtig totschlagen, heißt das razach. Das heißt nicht, dass wir sagen, du sollst nicht töten, ist falsch. Töten ist ein ganz weiter Begriff. Man lernt Hebräisch am Wort töten, an einem der Wörter aber töten. Katal, so wie man Latein lernt, an amare lieben und Griechisch lernt, an paideuein erziehen. So lernt man also Hebräisch an katal und das heißt töten. Und dann gibt es viele Wörter fürs Töten, was die Soldaten tun. Das heißt Hanach, glaube ich, so ähnlich, ja. Und dann, was der Scharfrichter tut. Das heißt Harag, das ist auch wieder nochmal ein anderes Wort. Also die haben ein halbes Dutzend Wörter für Formen des Zu-Tode-Bringens, die dort auftauchen. Und da muss man also gucken, manche übersetzen deswegen, du sollst nicht morden. Habe ich gerade wieder jetzt, gestern war ich da noch in Nürnberg und habe da geredet, und da sah ich in der Kirchenzeitung, hatte der Bischof dort einen Aufsatz geschrieben über eben das fünfte Gebot, du sollst nicht morden. Also manche sagen morden, aber Morden ist zu eng. Nach der Juristensprache ist nicht bloß der Mord, der also Heimtücke und geplant und zur Verdeckung einer Straftat oder so, also ein ganz spezifischer Tatbestand. Deswegen müssen wir sagen, habe ich so kompliziert ja auch eben gesagt, eigenmächtig totschlagen. So müsste ich das wiedergeben, dieses Wort Razach, was an der Stelle steht. Das ist verboten. Und diesen Unterschied wird dort nicht gemacht. Also sie machen keinen Unterschied zwischen Falschaussage und Lüge. Aber Sie hatten noch mal was dazu sagen wollen?
Also mir sind zwei Worte eingefallen. Das sind also zwei Worte Gottes. Wenn eure Gerechtigkeit nicht weitaus größer ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, habt ihr keinen Anteil am Himmelreich.
Ja.
Und davor sagt er, also wenn wir die Gesetze so aufweichen und auflösen, dann sind wir die Kleinsten im Himmelreich. Wir sind im Himmelreich.
Ja.
Ja. Und das andere ist natürlich Johannes Kapitel 8, wenn ihr in meinem Wort bleibt, und das sagt er zu den Juden, die ihren Gesetzesgehalt haben, dann seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Also da sagt er, auch mit dem, ihr redet das, was euch aus euch selber kommt und hört nicht, was ich sage.
Ja,
ihr redet das, was aus euch selber kommt.
Aber das bezieht sich eben schon auf konkrete Wahrheiten, die dann auftauchen, nicht wahr? Eben also konkrete Verlautbarungen eben Gottes.
Ja.
Eben, während wir erstmal auf dieser Ebene erst so dieser allgemeinen Eröffnung erstmal sind. Aber klar.
Ich würde schon, wäre interessant, auf was bezieht sich das? Ist das eine, vielleicht auch eine Frage der Stimmung? Also eine Frage von woher argumentiere ich? Argumentiere ich jetzt aus einem Zwang, aus einem Gesetz oder doch aus einer Freiheit? Wenn man jetzt mit den Bibelzitaten kommt, da ist ja doch immer die Liebe im Hintergrund. Und
ja.
Wenn man so kontrastiert,
so ist es, ja.
Dann ist eigentlich das Gegenteil immer dieses freiwillige Geben, indem man sich dann auch gleichzeitig als genau man selber auch sozusagen darstellen und entsprechen kann. Und das ist ja eine Art von Freiheit, die in diesen Gesetzes, auch in den kategorischen Imperativ, insofern kenne ich Arendt nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, was ihr da ein bisschen...
Ich vermute schon, dass das da drin steckt. Ne, ausdrücklich,
und
ist so.
Persönlich, ich würde gar nicht sagen menschlich, aber der kategorische Imperativ wird in einem gewissen Sinne unpersönlich, wenn er... Vielleicht ist das der Punkt. Das, was Jesus auch sagen will, ist, dass man, wenn er immer sagt, in meinem, also wenn ihr von meiner Richtung geht, das ist dieses Liebevolle, dass ich sage, ich tue es gerne. Und dieses Ich tue es gerne ist stimmungsmäßig ein Unterschied zu Ich soll.
Das ist eben, aber ich glaube nicht, dass es dem Kant wirklich um die Stimmung geht.
Nein,
und zwar wird das dadurch deutlich, Kant schreibt, da ist aber eine wichtige Ergänzung zu machen, die, glaube ich, gut da hineinpasst. Kant sagt vom Gesetz und druckt das sogar kursiv, ich soll es gern tun.
Das ist okay.
Nein?
Also, aber das ist natürlich, da ist er dann genau an dem Punkt, wo man es dann nicht mehr zusammenkriegt. Aber das ist schön, wenn er das nochmal
Ich würde eben deswegen Ihnen nicht einfach zustimmen, sondern würde Ihnen schon widersprechen wollen und sagen, es ist wahr, dass hier eine Verpflichtung drin steckt, aber ich halte fest, diesen scharfen Unterschied zwischen müssen und sollen. Es ist noch schöner wäre es, ich würde es einfach so tun. Hannah Arendt sagt so, in einem richtigen Staatswesen wird nicht gehorcht, sondern man folgt einfach dem, was die, also ganz in ihrem Sinn, was die Gemeinschaft als solche ja beschlossen hat. Und sie sagt dann, die einfachste Antwort ist die, und dann zitiert sie einfach diesen lateinischen Grundsatz aus dem Pandekten, pacta sunt servanda. Also Versprechen sind zu halten, Verträge, die man gemacht hat, sind zu halten. Ich selber habe frei den Vertrag gemacht und habe ihn eben zu halten. Das ist kein Müssen, aber es ist eben auch kein Zwang von außen, sondern wenn ich eben den Vertrag schließe, habe ich damit eben mich verpflichtet, dass das hingehört.
Und wie ist das jetzt in Einklang zu bringen mit dem vorgeburtlichen, mit der vorgeburtlichen Entscheidung, die ja bei Kant eigentlich auch eine Rolle spielt?
Eben.
Also, dass ich im Endeffekt Gutes tun kann, aber es geht irgendwann etwas voraus, was also im
Transzendental, das ist vor allen Dingen Schelling, der das ja versucht, dann so zu denken, wir kommen gar nicht drum herum, davon zu reden, dass das irgendwie vorher passiert ist, aber das kann natürlich nicht zeitlich in dem Sinn gemeint sein, wir können es nicht greifen, sondern das ist transzendental, also das muss die Wurzel sein oder der Ursprung, aus dem das herkommt. Und Ursprung können wir tatsächlich nur denken nach dem Muster von Anfang, also zeitlich. Aber das kann es eigentlich nicht sein oder so. Das ist die Schwierigkeit.
Also, mir scheint es total simpel, weil die Person, Gott, in mir spricht, du sollst, die erfasst ja mich ganz. Und die redet ja nicht, was von außerhalb kommt, die Möglichkeit, sondern sie tut das in mir. Sie
so ist es.
Die Kraft dazu. Das
ja, genau so.
Das Wasser, das vom Himmel kommt, sodass...
So ist es.
Ja.
Genauso so ist es gemeint. Deswegen sagen auch die Theologen immer, dass Gott ist ja nicht der Andere, sondern mit Cusanus gesagt, er ist der Nicht-Andere. Also er ist nicht mein Innerstes, sondern er ist innerer als mein Innerstes. Das ist die Formel von Augustinus. Höher als mein Höchstes und innerer als mein Innerstes. Aber es trifft mich, gegen Heidegger gesagt, der behauptet, im Gewissen redet das Dasein zu sich selber. Nein, so nicht, sondern hier spricht Gott mich an. Nicht? Aber Gott ist nicht ein anderer, ich bin ein anderer zu Gott, aber Gott ist nicht ein anderer zu mir. Das ist der entscheidende Punkt, also dass das so gedacht werden muss. Ich bin ein anderer als Gott, aber Gott ist nicht ein anderer zu mir, also ich bin keine Grenze für Gott. Räumlich sagt man dann, Gott ist der Ort für alles. Wir sind alle in Gott, in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Oder so, nicht? Das ist die, wenn man das räumlich versucht auszudrücken, kriegt es diese Form, unweigerlich. Aber es bleibt nochmal dabei, es ist also eine Verpflichtung, das Gesetz heißt eben, das ist das Problem, das Gesetz im Deutschen zweierlei heißt, Gesetz heißt einmal, neuzeitlichen Juden gedacht, die Notwendigkeit von Abläufen. Wir wissen heute, dass die nicht notwendig sind, sondern dass das nur eine statistische Notwendigkeit ist. Damals hat man sie für eine eherne Notwendigkeit gehalten. Und wir sprechen von Gesetz im Sinn von sollen. Dann ist es zwar unbedingt, aber nicht zwingend. Denn ich kann ja anders. Ich darf nur nicht. Und das wird vermischt, wenn ich da rede. Und ich habe den Eindruck, dass sie das auch vermischt. Und sie will eben diese Form nicht haben. Bezeichnenderweise stehen diese Sätze über den kategorischen Imperativ, den ich zitiert habe, bei ihr in einem Buch, das heißt Menschen in dunkler Zeit. Und da sind gesammelte Aufsätze und das ist ein Aufsatz, eine Rede über Lessing. Natürlich Lessing, wir sind nämlich dann wieder beim Nathan. Nicht? Der Nathan, wo es nicht um die Wahrheit geht, sondern hier geht es um die Menschlichkeit. Das ist ja der Punkt, wo es darum geht in dieser Parabel. Das ist auch der wahre Ring, ist vielleicht verloren gegangen, darauf kommt es gar nicht an, sonst kommt es an, dass man sich anständig benimmt oder so. Nur das ist gemeint. Und diese Form dieser Offenhaltung dieser Geschichte, das ist das, was sie hier einführen will und weswegen sie das andere unmenschlich nennt. Es ist aber nicht unmenschlich, dass das Gute gut ist und das Böse böse. Das ist so. Und da eine Ausnahme einzuführen, davon werden wir noch reden müssen, das tut sie nämlich. Sie sagt, wir könnten ja das Gute gar nicht sehen, wenn wir nicht das Schlechte erführen. Wo ich sage, wie kann die denn sowas sagen? Was kann man dann noch gegen Auschwitz sagen, wenn man sowas sagt? Aber jetzt machen wir erst unsere Pause. Ich sehe, wir sind schon 5 Minuten drüber, weil wir so mittendrin stecken. Also Pause.